Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Die politischen Parteien in Deutschland sind gemeinschädliche Institute. Sie verdummen die Menschen und sind wahre Brutstätten der Unmoral, der Intrigen, Verleumdungen, Lügen und des Strebertums. Kein Zitat zu den aktuell laufenden Koalitionsverhandlungen, sondern ein Zitat aus dem Jahr 1920 der Feministinnen Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Und das zeigt mir, wenn ich nur das Zitat höre, zeigt mir, dass Feministinnen nicht immer Recht haben, weil es ist natürlich schändlich, so wie Hannah Arendt im Totalitarismusbuch schreibt, es war nicht die Zersplitterung der Parteien oder die vielen Parteien, die den Totalitarismus in Deutschland gebracht haben, sondern im Gegenteil, dieses einmütige Polarisieren und Totalisieren auf der entweder der linken oder der rechten Seite, die die Vielfalt der Parteien und auch den Streit verunmöglicht haben. Also jetzt bitte erklären, wieso Anita Augsburg und
Lida Gustava Heimann.
Genau, Heimann, genau. Also mal über die Frauen selber ein bisschen erzählen. Sehr tolle Feministin. Wie kommen die dazu?
Also, wie immer ist die Wirklichkeit sehr komplex. Über Anita Augsburg, ich sag vielleicht mal noch die Jahreszahl, ne? 1857 bis 1943. Und über Lida Gustava Heimann, 1868 bis 1943, haben wir in der Podcast in den letzten 5 Jahren immer mal wieder gesprochen. Und wir haben auch ihre Biografien schon mal vorgestellt. Zu Anita Augsburg vielleicht ganz kurz. Sie ist die erste promovierte deutsche Juristin gewesen im Kaiserreich. Sie hat in Zürich studiert, da war sie Anfang, Mitte 30, weil es nur in der Schweiz möglich war, ne, vor 1908, dass Frauen überhaupt studieren konnten. Sie hat es getan, hat Jura studiert, hat dann promoviert und hat sich dann mit all ihrem juristischen Sachverstand auch reingeschmissen in die Frauenbewegung des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Sie hat gemeinsam mit Heimann, das war ihre Lebensgefährtin, mehrere Vereine gegründet, mitgegründet, weiterentwickelt und vielleicht wirklich, was sich alle merken müssen, die beiden haben 1902 den ersten Frauenstimmrechtsverein gegründet in Deutschland. Und Anita Augsburg, super spannende Figur, die auch schlicht und ergreifend mit ihrem Hintergrund auf die frauenfeindliche Rechtslage immer wieder hingewiesen hat und zum Teil mit hohem persönlichem Einsatz, also beispielsweise gab es in Preußen ein Gesetz, was es der Polizei erlaubte, Frauen unter Prostitutionsverdacht zu stellen, wenn sie allein irgendwo rumgelaufen sind.
Das ist ganz wichtig zu wissen, weil das erinnert eben an die mangelnden Fortschritte in den islamischen Ländern, wo Frauen ja auch das Betreten der Öffentlichkeit allein verboten ist. Die müssen ja immer einen Mann, einen Bruder oder was an der Seite zu haben. Und ich finde, diese Zusammenhänge werden viel zu wenig zusammengedacht, dass wir eben im Westen und in der Europäischen Union tatsächlich genau in diesen Punkten unter großem menschlichen, weiblichem Einsatz es erreicht haben, dass die Frauen jetzt sich alleine in der Öffentlichkeit in Freiheit bewegen dürfen und können.
Ich meine, das war sogar am Gendarmenmarkt. Wir haben in der letzten oder vorletzten Folge ja über die Neugestaltung des Gendarmenmarkts in Berlin gesprochen. Und auf dem Gendarmenmarkt ließ sich Anita Augsburg, also ging da alleine spazieren, im Wissen, dass sie das eigentlich nicht darf. Und tatsächlich wurde sie angehalten von der Polizei und wurde verhaftet und unter Prostitutionsverdacht gestellt. Und sie hat das ganz bewusst gemacht, um genau diese Absurdität offenzulegen, darzulegen. So, warum äußern sich die beiden jetzt so heftig kritisch gegen die politischen Parteien? Vielleicht nochmal so, um es in Erinnerung zu rufen. 1920, das Zitat, 1919 im Januar kam es zur ersten freien Wahl für die Weimarer Nationalversammlung, an der auch Frauen das Stimmrecht hatten, aktiv wie passiv. Eigentlich, ne, großer Aufbruch, viel erreicht. Und trotzdem zeigte sich daran schon ein großes Missverhältnis. Denn die ersten Parteien in Deutschland wurden Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet. Frauen durften nicht Mitglied sein. Das heißt, eine Männerquote von 100% bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Erst dann durften Frauen, als das Vereinsrecht geändert wurde, Mitglied werden. Und natürlich war ihr Anteil in den Parteien viel, viel geringer. Und natürlich war ihr Rückhalt in den Parteien viel, viel geringer als die Männer. Und natürlich kandidierten auch viel, viel weniger Frauen bei dieser ersten Wahl als Männer. Anita Augsburg selber hat übrigens kandidiert und kein Mandat errungen. Der Frauenanteil in der Weimarer Nationalversammlung war irgendwas 10%.
So hoch?
Ich meine, ja. Aber trotzdem, also die Frauen hatten wahnsinnig viel Hoffnung, ne?
Auf das Frauenstimmen.
Jetzt gibt es das Stimmrecht, jetzt wollen wir auch Politik mitgestalten und wir wollen auch erleben, dass sich die Parteien für eine Verbesserung der Situation der Frauen einsetzen. Und ich verstehe diese Ungeduld und auch diesen Frust total, dann festzustellen, nee, irgendwie dauert das. Mhm. Und wir selber profitieren nicht davon.
Da müssen wir einfach darauf hinweisen, dass eben die Parteiendemokratie, wenn das kein Oxymoron ist als Begriff, ist eben Wahnsinn. Also diese Listengestaltung der Parteien, die Macht der Parteien über die Listengestaltung, wer nominiert wird, die ist wahnsinnig groß in Deutschland bis heute. Oder? Und ich nehme an, du hast dieses Zitat gebracht, um darauf hinzuweisen, dass tatsächlich ein unglaublicher Skandal eingetreten ist, 2025, nämlich, dass der Frauenanteil im Deutschen Bundestag massiv gesunken ist. Also ich sage extra massiv, weil ich finde jeden Rückschritt, der nicht in Richtung 50% oder 70% von Frauen im Bundestag geht, finde ich eben als massiv. Und der Frauenanteil ist gesunken im Vergleich zu 2021. Das ist wichtig.
Ja, jein. Also da muss ich ein bisschen, also ich finde, der Frauenanteil im Deutschen Bundestag ist viel zu niedrig, Punkt. Ne? Viel zu niedrig. Er ist gesunken im Vergleich zum letzten Bundestag.
Ja.
Jein, ehrlich gesagt, jein. Und das tut mir sehr leid, darauf hinzuweisen. Also es sind 2 Prozentpunkte gesunken, formal. Aber wenn du dir genau hinguckst, wenn du halt genau hinguckst, stellst du fest, dass 2 Personen im letzten Bundestag da waren mit biologisch männlichem Hintergrund. Jetzt bin ich unbedingt dafür, ne, mehr Vielfalt im Bundestag, aber nicht gerne auf der Liste der Männer. Ne?
Ja, ja.
Und de facto waren das, also diese Unterscheidung, wie hoch ist denn der Prozentsatz der Frauen im Bundestag, ist deswegen wichtig, weil Frauen andere Grundvoraussetzungen haben.
Ich merke schwerer grad,
haben
ich
in Parteien. Nein. Ja, nein. Aber weißt du, Männer haben andere Durchsetzungsmechanismen gelernt. Und das gilt auch, wenn Männer irgendwann dann sagen, ach, ich fühle mich aber irgendwie. Die haben andere Durchsetzungsmechanismen. Und deswegen ist es völliger Unsinn, die als Frauen, wenn es um Quotierung geht, zu rechnen. Ist sowieso Unsinn. So. Habe ich
können
mich
wir
klar
ganz,
ausgedrückt?
Nein, können wir ganz direkt sagen. Also es gab 2 Transfrauen, die auf den Frauenlisten der SPD und der Grünen kandidiert haben. Und die jetzt nicht.
Ausschließlich der Grünen, Entschuldigung.
Ausschließlich der Grünen, die jetzt nicht mehr gewählt wurden oder nicht mehr kandidiert haben. Ich habe das nicht verfolgt. Und deshalb ist der Frauenanteil gesunken. Also es geht nur um 2 Frauen weniger, die nicht biologische Frauen waren, um den Eiertanz so auf den Punkt zu bringen. Und
genau.
Dann verklagt zu werden.
Das gehört halt auch zur Wahrheit.
Aber es geht um das. Also
ja.
Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Okay. Also das bringt mich gerade zu Aber wollen wir noch schnell wegen den Parteien? Also ich finde natürlich nur, weil du eine Frustration hast mit den Parteien, diese dann in Grund und
das?
Boden.
Also Anita Augsburg meinst du und
ja, genau, genau, nicht du. Aber also, aber du hast ja das Zitat gebracht
ich
und
das
ich
Zitat
finde, es
gebracht.
Ist nicht zu verteidigen, außer wenn du eben auf die Gefühle und die Schwierigkeiten der Frauen in der Weimarer Republik hinweist.
Nee, der Grund, warum ich es gebracht habe, ist ein anderer. Der Grund, warum ich es gebracht habe, ist daran zu erinnern, dass diese Entscheidung, unsere Demokratie, unsere parlamentarische Demokratie zu organisieren über Parteien, nicht selbstverständlich ist. Also auch das war eine Entscheidung, durchaus auch Errungenschaft. Ne? Du brauchst für eine Demokratie oder für die Gestaltung einer Demokratie brauchst du eigentlich nicht zwingend Parteien. Das ist eine Art und Weise, Positionen zu bündeln und Interessensvertretung auch zu organisieren. Aber eigentlich wäre es auch denkbar zu sagen, nö, das sind eben alles freischwebende Kompetenzzentren, ne, mein Lieblingsausdruck. Es macht natürlich Sinn, ne? So Vereine zu haben,
ja,
die sich zusammenschließen,
also
weil sie ähnlich
sonst, wie willst du dich sonst organisieren? Erstens. Zweitens habe ich hier einen ganz bösen neoliberalen Attacke, also Verdacht, dass du quasi nach Marktsegmenten und Konsum und Konsumentinnen, Vereinen oder Verbänden oder kurzfristigen Zusammenschlüssen denkst oder bewahre an die Räte. Republik,
Veto. Es geht hier nicht um mich, sondern ich finde diesen
Du hast diskutiert. Du hast diskutiert über die Organisationsfähigkeit der Demokratie und hast gesagt, es war von Anfang an nicht unbedingt gezwungen oder kein Mandat, dass sich Demokratien entlang der Parteien organisieren müssen. Da sage ich dir einfach ganz klar, dass wie mit Churchill-Zitat, also Demokratie ist nicht das, ich weiß es nicht mehr, nicht das einfachste Modell oder ein schändliches Modell, aber es ist das einzig wirkliche funktionierende Modell. Und genau das würde ich auch über die Parteien und Verbände und Vereine sagen ganz stark, es ist unglaublich wichtig, dass sich die demokratischen Gesellschaften in Vereinen, Verbänden organisieren können und in Interessengruppen. Und ich bin absolut dagegen, wenn sich diese Interessengruppen nicht an Regeln, nicht an Satzungen, nicht an die entsprechenden Institutionen halten müssen, so wie die NGO, die sogenannten Nichtregierungsorganisationen, die ja quasi außerhalb des Parteienspektrums sind. Und da wieder mit Hannah Arendt ganz scharf argumentiert, es ist genau diese Mentalität, so zu tun, als wäre man objektiv oder man agiere im Staat im Interesse des Nationalstaates oder im Interesse der Herrenrasse oder im Interesse des Fortschritts oder der Trans-Menschen. Es ist ganz gefährlich, wenn du zugunsten von Interessen, die im Grundgesetz quasi vom Grundgesetz nicht gedeckt wird, die aber quasi über dem Grundgesetz stehen, die so formulierst, dass dann alle fragmentierten Verbände, Vereine, Parteien sich diesem Grundinteresse unterwerfen sollten. Da bin ich ganz dagegen.
Ja, ich würde es bevorzugen, hier tatsächlich das neutrale Wort Mann. Wenn Mann so argumentiert, denn mein Punkt ist das gar nicht. Als feurige Demokratin gucke ich nur gerne darauf, wie unsere Demokratie eigentlich historisch gewachsen ist und was es da für Entscheidungen gab, die durchaus auch Auswirkungen hatten. Und jetzt, um nochmal drauf zu kommen, ne? Also dieser Vorwurf, gegen die politischen Parteien von Augsburg und Heimann, dass es auch Brutstätten der Unmoral seien, der Intrigen, der Verleumdung, der Lügen und des Strebertums. Auch vor dem Hintergrund daraus, dass Frauen damals in Parteien eingetreten sind und ihnen zum Teil auch aus der Frauenbewegung vorgeworfen wurde, ey, jetzt seid ihr Mitglied dieser Parteien, da gibt es aber eine Hierarchie, weil die Frauen so sehr in der Minderheit sind. Und jetzt fangt ihr an, anders zu sprechen. Jetzt fangt ihr an, eure Argumente
Glücklicherweise beginnen Frauen anders zu sprechen. Frauen sind ja nicht, nur Frauen, sondern Frauen sind Bürgerinnen, sind Arbeiterinnen, sind Intellektuelle. Ich bin da wirklich, ich finde diese Identität, ich finde, das ist ganz gefährlich, eine Identität zwischen Regierenden und Regierten, eine Identität zwischen politisch Aktiven und quasi dem Allgemeinwohl, Gleichberechtigung. Ich finde das wirklich ein Dilemma und das prägt, nicht nur ein Dilemma, ich finde es auch gefährlich und das prägt ja die ganze Frauenbewegung der letzten 150 Jahre, dass es nicht geschafft wurde, ein klares Regelsystem für Frauen als Frauen zu etablieren, dass sich da einzig und allein quasi das Grundgesetz und die demokratischen Verfassungen angeboten haben, aber es ist eigentlich nicht, es ist immer ein Eiertanz, eine ganz große Gefahr, wenn du gleichzeitig Identität für dich beanspruchst, die das Gleichheitsgebot oder das quasi das Regelsystem, das existierende Regelsystem außer Kraft setzt und dann die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Und ich sage dies deshalb,
aber
weil ich das sehe an der
vor dem Hintergrund jetziger Debatten, wenn du jetzt nochmal 100 Jahre zurückgehst und feststellst, also beispielsweise im 19. Jahrhundert startete eine große Bewegung, insbesondere getrieben von den Akteurinnen der radikalen bürgerlichen Frauenbewegung, gegen Prostitution. Sehr vergleichbar mit heutigen Bestrebungen, ein nordisches Modell.
Ja, gegen jetzt Prostitution und Alkohol übrigens war auch also abstinent, weil Alkohol wie heute Fentanyl, also um auf die aktuellen, also oder die ganze Drogenmisere, die nämlich eine klassische geschlechtsspezifische Variante hat und sich vor allem gegen Kinder und Frauen richtet. Damals war der Frauenkampf tatsächlich gegen den Alkohol vergleichbar mit dem heutigen Kampf gegen die Drogen, die diese ganzen Psychos, die dann eben die Femizide verursachen, mit kulturellem Hintergrund, patriarchalen kulturellem Hintergrund. Und zweitens war es eben die Frauenbewegung als Frauenbewegung, um überhaupt den Frauen eine Stimme zu geben, also so wie es notwendig wäre in der islamischen Welt, in der arabischen Welt.
Ich mache ein konkretes Beispiel. So,
ja.
Also abolitionistische Bewegung nannte sie sich ja damals, also von Abolition, Abschaffung der Prostitution, eine Bewegung, Start 19. Jahrhundert, gegen Mädchenhandel. Ne?
Also ja klar, sehr das war furchtbar, die Zustände.
Viele dieser Abolitionistinnen, da gehörte Anita Augsburg übrigens auch dazu und Heimann auch, Minna Kauer auch, Hedwig Dohm durchaus auch, die haben die haben es natürlich erstmal versucht über kleine Vereine, die so eine Verbesserung für Frauen hinbekommen. Dann haben sie es versucht über Öffentlichkeit, Publikation, aufmerksam machen. Dann wurde es endlich möglich, dass sie eintreten konnten in Parteien und dann haben sie es versucht, über die Parteien hinzubekommen. Und das ist ja auch ganz, ganz spannend, wenn du dir die Geschichte der SPD anguckst.
Ja.
Ne? Erste Partei in Deutschland, 1869 gegründet, war auch die erste Partei, die das Frauenwahlrecht
unbedingt
in ihrem Parteiprogramm hatte, dank der tollen Frau von August Bebel, Julie Bebel, ne?
Ja.
1893, irgendwie so was, Ecke. Viele haben sich versucht, über die SPD zu engagieren, weil die Idee der Sozialdemokratie war ja anders als irgendwelche revolutionären Haufen. Wir wollen Veränderungen in der Gesellschaft mit der Zielsetzung einer gerechteren Gesellschaft und wie über soziale und demokratische Wege. Das heißt, über eine Reform der Staatsstrukturen.
Richtig.
Würdest du das so?
Ja, absolut, absolut. So. Also die SPD hat sich, gerade die SPD, das wurde ihr auch zum Vorwurf gemacht, hat das revolutionäre Programm sehr bald zugunsten eines sozialdemokratischen Marsch durch die Institutionen, der nicht so genannt wurde, aber entschieden. Aber vor allem war es immer, war die Sozialdemokratie, auch die internationale, sehr fortschrittlich, wenn es darum ging, eben um die Frauenstimmen und Wahlrecht. Wahrscheinlich, sage ich jetzt, in meinem hohen Alter und nach Jahrzehnten Erfahrungen mit der Sozialdemokratie, wahrscheinlich taten sie dies tatsächlich einfach als Propagandafeldzug und sie meinten es nicht wirklich ernst, weil wenn wir sehen, wie die Gewerkschaften gerade auch im Ersten Weltkrieg dagegen gekämpft haben, dass die Frauen denselben Lohn haben wie die Männer, die in den Krieg gezogen sind, dass sie sich gerade in der Schweiz, auch in Deutschland geweigert haben, lange, dass Frauen Männerberufe ausüben durften, oder? Also es war ein ganz harter Kampf und wenn sie dann die Männerberufe ausgeübt haben, wurden sie zu geringerem Lohn angestellt und hatten nur einen 4 Tage Kündigungsschutz. Das war in Großbritannien, Frankreich und Deutschland, wo die Frauen, oder also wo ja immer gesagt wird, der Krieg ist der Vater aller Emanzipation. Das stimmt überhaupt nicht. Der Krieg war der Vater der ungleichen Emanzipation. Ja. Oder? Ja. Also, und all diese wichtigen Themen, die werden in den klassischen Geschichtsbüchern nicht besprochen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass du sagst, wegen der Frauenbewegung, sie kamen in die Parteien und die Parteien haben die Frauenanliegen verraten.
Ja, genau, ja, genau.
Das
stimmt.
Aber deshalb das System der Parteien, Entschuldigung, nur ganz schnell, aber deshalb quasi das Kind mit dem Bade ausschütten, oder? Und quasi die Parteien als in der Demokratie so anzugreifen. Die Augsburg und Heimann haben sich einfach auch nicht getraut, quasi, ich finde es eben immer schwierig, wenn Institutionen eben als Kind mit dem Bade ausgeschüttet werden und nicht ganz konkret auf die Akteure gezielt wird. Also Demokratien setzen sich zusammen mit Institutionen, mit Akteuren und einer gewissen politischen Kultur. Und die Frauen haben immer versucht, mit der politischen Kultur und mit den Institutionen die Chancengleichheit und Gleichberechtigung voranzubringen. Sie haben sich nicht getraut, sich wirklich mit der Macht anzulegen, nämlich mit den Akteuren. Und das
Aber,
ist, glaube ich, ein
sag mal,
Problem.
Ist da nicht ein potenzieller Widerspruch, weil du zu Recht immer wieder sagst, es ist ein Problem unserer Zeit, dass unsere Berichterstattung über Politik oder unsere Bewertung von Politik so sehr an den einzelnen Akteuren liegt.
Ja, die Personalisierung, genau. Die Personalisierung der Politik ist nicht gut. Absolut im heutigen. Es ist aber nicht, wenn ich sage, die Akteure angreifen, dann meine ich tatsächlich den Parteivorstand. Dann meine ich tatsächlich gewisse Gremien angreifen und sich mit denen anlegen. Und ich sage euch, das ist wahnsinnig schwierig. Den Gewerkschaftsboss in der Schweiz, Maillard, den persönlich fertig zu machen, sondern die Männerklüngelei in den schweizerischen Gewerkschaften, die als strukturelles Thema sich damit auseinanderzusetzen.
Du hast selbstverständlich recht, Regula Stempfli. Ja. Das ist ja auch ein Thema, worüber wir immer wieder gesprochen haben. Und ich habe auch schon mal am Beispiel der katholischen Frauen, vor denen ich viel Respekt habe, auch mal erzählt, dass ich immer mal wieder mit der KfD, heißt die, der Zusammenschluss der katholischen Frauen in Deutschland, zusammenarbeite und auch schon einige Workshops gegeben habe oder Veranstaltungen gemacht habe und so. Und so als Ex-Katholikin, ne, finde ich, also mein Weg natürlich für mich den richtigen, aber ich habe hohe Achtung vor Frauen, die sagen, nein, das ist eben mein Laden und wir sehen die Probleme und wir sehen auch die unfassbaren Nachteile und Diskriminierung von Frauen, aber wir versuchen innerhalb dieses Systems Veränderungen hinzubekommen. Selbstverständlich muss das der Weg sein, aber wofür ich eben auch, ich finde es menschlich absolut nachvollziehbar und ich habe auch eine große Wärme dafür, wenn Frauen, die wie jetzt Augsburg und Heimann, bleiben wir bei dem Beispiel, nach 50 Jahren, 60 Jahren des Engagements, naja, 50 Jahren, als ältere Frauen sagen, verdammt,
kein Bock mehr.
Wir haben es wirklich versucht. Ja. Aber wir haben keinen Bock mehr. Und so wie das ist, sind die Probleme wirklich tiefgehend.
Es ist ein moralisch verkommener Sauhaufen. Absolut einverstanden. Kann man auch so sagen.
Regula Stempfli, also das zu sagen, ist natürlich, damit sagst du ja, du möchtest die Parteien abschaffen.
Nein.
Ich habe einfach gerne. Antidemokratisch.
Ich mache gerne der Contrarian, wenn ich so absolute Statements höre, weil ich gerne auch selber absolute Statements mache. Ich möchte auf das nordische Modell zurückkommen, das jetzt eben nordische Modell heißt oder Prostitutionsverbot oder Sexarbeit oder wie dieses bloody Neusprech überall heißt. Weil das war eines der Themen, die ich heute mitbringen wollte und da passt eben die Parteien sehr gut. Mhm. Ich habe am Vortrag zu Hannah Arendt, habe ich mich in Rage geredet.
Den du hattest am Freitag, in München.
Ja, genau, in München. Ja. Ich habe in diesem Vortrag, also dann in der Auseinandersetzung mit dem Publikum, also den Fragen des Publikums, habe ich eben gesagt, was ist eigentlich mit der Sozialdemokratie, vor allem mit der SPD passiert? Die war immer gegen, also in meiner Zeit, in den 80er Jahren, wobei 1980er Jahren und 1990er Jahren, schnell Klammer auf zu den Parteien, da gab es genau aus den Gründen der Parteimüdigkeit der Frauen, weil sie nie auf einen grünen Zweig kommen für Frauenrechte, Gleichstellung und Chancengleichheit, wurden ganz viele Frauenparteien gegründet, die dann aufgingen in den Grünen und dann in der SPD beispielsweise oder der SPS, also in der Schweiz. Also es war übrigens gesamteuropäisch so, dass in den 80er Jahren gab es viele später Parteien, die haben sich dann wieder in die großen Parteifamilien eingegliedert.
Das Klammerbemerkung gerade zu. Jetzt auch.
Genau, Klammerbewegung zu. Jetzt nur schnell zu meiner Aussage an dem, also in der Question Round, als ich gesagt habe, was ist eigentlich mit der SPD passiert? Es ist eine schändliche Zuhälter- und Prostitutionspartei, weil wir in dieser Woche gelesen haben, dass die CDU-CSU unbedingt, also das nordische Modell ist eine ganz wichtige Forderung von CDU-CSU und sie wollen unbedingt das geltende Prostituiertengesetz und auch die ganze Sexarbeit-Diskussion abschaffen. Und die SPD im Papier ist eindeutig dagegen und wird wahrscheinlich für den Zuhälter- und Prostituiertenstaat die Koalition platzen lassen. Habe ich mal einfach so provokativ, ganz zugespitzt gesagt. Hat sich eine gemeldet und gesagt, nein, das stimmt nicht. Es gibt innerhalb der SPD eine ganz wichtige Gruppe von Menschen, die sich für das nordische Modell aussprechen. Dann sage ich, und dann kannst du kommen, dann sage ich, wunderbar, bin ich doch beruhigt. Aber ich höre nichts davon, ich sehe nichts davon, ich merke nicht den politischen Druck. Und dann muss ich einfach sagen, nice to have. Vielleicht ist es ein Feigenblatt, dass die SPD doch nicht total verkommen ist als Zuhälter- und Prostituiertenpartei. Aber das geht so natürlich nicht. Und ich vermisse diese starken, weiblichen Stimmen, die sich auch getrauen, die das Wagnis der Öffentlichkeit eingehen, sich mit dem Parteivorstand, der Fraktion und den ganzen Aktivisten ganz knallhart auseinanderzusetzen.
Richtig. Und auch da bist du wahnsinnig dich bei Anita Augsburg und Lita Gustava Heimann. Weil genau das Problem sehe ich auch. Also ich bin entsetzt. Ich bin nicht weniger als entsetzt über den Auftritt bislang der SPD in den Koalitionsverhandlungen, wo es um den Punkt Prostitution, Umgang mit Prostitution geht.
Ja.
Und vielleicht, um das noch zu ergänzen und einfach vor Augen nochmal zu führen, es gibt ja noch keinen Koalitionsvertrag, sondern es gab erstmal 16 Papier. Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen. Und eine Arbeitsgruppe sollte sich auch auseinandersetzen mit Frauenpolitik. Dazu gehört dann Ach, lassen wir das. Naja, anyway, ja, jedenfalls, genau. Diese AG sollte sich auch einigen zum Thema Prostitution. Also das war so die Arbeitsgruppe für Gedöns, ne? Hätte Gerhard Schröder von der SPD gesagt.
Mhm. Was immer noch in Deutschland gilt, das merkst du auch in den Talkshows.
Absolut, also, ja,
das
absolut.
Ist wirklich, komme ich dann noch zu dem Ende. Okay. Und da wird eben in diesen Arbeitsgruppen kam eben dieser Konflikt.
Nicht nur ein öffentlich. Konflikt, sondern der ist jetzt öffentlich gemacht, öffentlich gemacht wurde, was sind denn die Positionen von Union und was war die Position der SPD? Ja. Und die Position der Union, da muss man, da kann man zu den Parteien stehen, wie man will. Aber als Feministin muss man da applaudieren.
Ja.
Glasklare Position, ja. Einführung des nordischen Modells, Freiertum wird strafbar. Ne?
Ja.
Dann die drei Säulen, die zum nordischen Modell gehören, eben auch Exit-Strategien für Prostituierte. Also eine wirklich fundierte feministische Position. Und die SPD, das ist dann in diesen Texten immer mit verschiedenen Farben deutlich gemacht, also schwarz heißt, da haben sie sich geeinigt, bei Prostitution nicht geeinigt.
Ja.
Dann kommt blau Unionsposition und rot SPD-Position. Die SPD-Position heißt grundlegende Ablehnung, Punkt.
Genau.
Der Position der Union. Und das ist eine Schande.
Geht
nicht weniger.
Nicht. Und da sage ich eben, wenn die SPD-Frauen, und da sage ich echt ehrlich, das geht nicht. Der Begriff auch Sexarbeit, der dient systematisch zur Unsichtbarmachung von Gewalt an Mädchen und Frauen. Die Sexarbeit ist das absolute Neusprech zur sexuellen und reproduktionellen Verfügbarmachung von Migrantinnen, von Minderjährigen, von Kindervergewaltigung, von Frauenvergewaltigung. Es ist sowas von absolut unterirdisch schändlich und wehe. Irgendeine Frau tritt mir gegenüber und nennt sich progressiv und will die Sexarbeit, die den Körper einer Frau, eines Mädchens so missbraucht und gewalttätig verunstaltet mit Krankheiten. Wir haben es einmal ganz eindrücklich mit Huschke Mau beschrieben, was passiert mit dem Körper einer sogenannten Sexarbeiterin, wenn sie irgendwie 5 bis 10 Männer bedienen, Anführungszeichen muss. Also das Zahnfleisch, Magenentzündungen, konstant die ganze Inkontinenz, Verdauungsschwierigkeiten, Kopf, die ganzen Kopfschläge, Mundsperren. Es ist absolut
abgesehen davon,
schrecklich,
dass es Studien gibt, und zwar seit vielen Jahren Studien gibt, die ganz klar sagen, mindestens 90% machen das nicht freiwillig. Mindestens 90%.
90%!
Viele kommen aus Osteuropa.
Es gibt
in Deutschland viele Minderjährige, die sich prostituieren müssen.
Das ist Menschenfleischverkauf im ganz klassischen Shakespeare'schen Sinne, erstens. Und zweitens ist es Sklavenarbeit. Absolut im ganz klassischen Sinne. Du stellst deinen Körper für eine bestimmte Zeit quasi zur Verfügung. Der Käufer kann sich alles leisten dir gegenüber. Es ist sowas von schändlich, und in Zürich ist es ganz schlimm, weil die ganze Regierung von der Stadt Zürich, die Parteien, die Frauenorganisationen, man könnte meinen, es gäbe keine Alternative für Frauen, außer die tolle Sexarbeit. Es ist so unterirdisch, dieser Diskurs, der auch von allen Medien, wirklich 1:1, in der Schweiz rede ich, so getragen wird. Es gibt keine dissidente Stimme. Ich werde stumm gestellt. Und zwar ganz aktiv stumm gestellt. Auch die Westschweizer Frauen, die sehr für das nordische Modell ist. Es gab jetzt ein paar, 1-2 Artikel, weil dieser schwedische Autor, von dem wir auch letztes Mal berichtet haben, eine Europatournee gemacht hat und fürs nordische Modell plädiert. Und genau das sagst du, es ist Sklavenarbeit und es ist eine Legitimation von Gewalt. Also eben, lest, ihr braucht gar nichts zu wissen. Aber dann so zu tun in Diskussionen, ach nein, also sie sind Brüde oder also nein, das ist jetzt eine Position vor 150 Jahren. Das ist sowas von schändlich, da kriege ich so einen dicken Hals. Und deshalb ist für mich die SPD und sind die SPD-Frauen überhaupt nicht legitimiert mehr. Es geht nicht, wenn sie keine Macht haben.
Ich mache es noch einmal komplexer.
Ja.
Ja. Letztes Jahr, ja ungefähr, ne? Ungefähr vor einem Jahr, kam auf EU-Ebene im Europäischen Parlament ja was zustande, was großartig ist. Und zwar hat das EU-Parlament auf Initiative der SPD-Abgeordneten Maria Neuchel aus München, da schließt sich dann der Bogen wieder zu deinem Vortrag, beschlossen, für eine einheitliche Handhabung innerhalb der EU der Prostitution sich einzusetzen und das nordische Modell einzuführen. Aha. Das ist ein EU-Beschluss des EU-Parlaments, getrieben von der SPD. Also wir haben da schon einen absoluten Widerspruch. Und da bin ich total bei dir. Ich hätte gerne diese Debatte. Ich hätte gerne ein öffentliches Einbringen und Positionieren auch des ASF, also der Arbeitsgemeinschaft der sozialdemokratischen Frauen, die sich auf europäischer Ebene ja dafür eingesetzt haben. Mhm. Und dann in einem AG-Papier zu lesen, grundlegende Ablehnung, ist schon heftig. Und darf ich noch einen Satz sagen, weil wir so schön beim SPD-Bashing sind und das auch noch historisch fundiert haben.
Ja, und das als SPD-Frau, oder? Also langjährig, also sehr nah.
Der Fokus der SPD?
Das tut ja nicht weh.
Der Fokus war mehr Gerechtigkeit auch mit Blick auf die Arbeiterklasse.
Ja.
Und dieses Einsetzen oder diese Ablehnung, diese grundlegende Ablehnung des nordischen Modells ist eine Politik für die Zuhälter. Das will ich einfach noch mal ganz klar sagen. Und da frage ich mich schon, was ist denn mit denen passiert? Oder hast du das mitgekriegt, dass Verdi, also die Dienstleistungsgewerkschaft, sich positioniert haben?
Die haben sich eben auch für die Sexarbeit positioniert. Ich habe das Papier dann nicht gelesen, weil ich mich so aufgeregt habe, weil ich nochmals sage, es tut nicht weh, was die politischen Feinde tun. Von denen wissen wir, dass sie BS-Leute sind. Sorry, also die AfD ist, also ich habe sie auch in der Fraktion, in der Eröffnung des Bundestags habe ich geguckt. Es war absolut unterirdisch, dieses Benehmen, es geht gar nicht, es sind Antidemokraten. Es war so schrecklich. Aber ich muss einfach sagen, es tut mir nicht, das tut mir auch weh, was die Feinde der Demokratie tun. Aber ich muss tatsächlich sagen, am schlimmsten ist es, wenn die Freundinnen Heil Hitler rufen, also im übertragenen Sinne, so wie es Hannah Arendt sagt. Oder? Also, und zwar mit Argumenten, mit sophistischen Argumenten, wo ich einfach nur irgendwie entweder verschwinden kann oder einen Roman über die römische Liebe unter Cäsar schreiben will und kann.
Oh.
Oder Cassandra, verstehst? Nicht Cassandra, Kleopatra, wenn ich es bald sagen kann. Habe ich gemacht die letzte Woche. Eben, wenn Verdi, das ist aber auch in den schweizerischen Gewerkschaften so, ist auch in den österreichischen Gewerkschaften so. Die Frauen, die Gewerkschafterinnen, sind das angepassteste Geschlecht innerhalb der Gewerkschaft. Sie sind froh, haben sie überhaupt eine Position? Und sehr viele Frauen sind dort quasi via Studium, haben nie in ihrem Leben einen Franken auch nur selber verdienen müssen, also quasi unternehmerisch oder ihre Mütter ernähren müssen oder ihre Geschwister ernähren müssen, so wie viele von uns, oder die in den Gewerkschaften tätig waren. Die haben eigentlich, das ist ja das Phänomen auch in den USA bei den Demokraten, dass die Positionen vertreten, die an der Universität extrem geil klingen, die aber mit der Chancengleichheit, mit den Gleichstellungsbemühungen, mit dem Mindestlohn, Mindestarbeitszeit überhaupt nichts mehr wirklich zu tun haben.
Ja, Genau.
Deshalb ist also Verdi für die Sexarbeit.
Es ist ein Positionspapier von,
ja,
von Verdi letzte Woche veröffentlicht.
Das nehmen wir
überschrieben.
Ernst. Also, ich ja, nehme das ernst. Ich nehm
du,
das
Verdi
ernst.
Ist ja die Gewerkschaft mit dem höchsten Frauenanteil. Über 50% der Mitglieder sind Frauen. Und das Positionspapier von Verdi ist überschrieben, Sexarbeit ist Arbeit, wo ich ehrlich gesagt als Ketzerin direkt rufen möchte, ach so, ist Ausbeutung auch Arbeit?
Ja,
Ausbeutung
genau.
ist Arbeit. Genau. Das ist cooler Slogan.
Leihmutterschaft ist Arbeit, Sexarbeit ist Arbeit, irgendwas ist Arbeit.
Sklaverei
aber dann,
ist Arbeit. Ne?
Ja, genau, Barbarei ist Menschenhandel, ist Arbeit. Also, ja, aber so wird ja argumentiert übrigens. Sehr verehrte Damen und Herren, das hören Sie nun nicht. Genau so wird ja argumentiert bei den Postkolonialen. Bei einer der wichtigen Gender-Theoretikerinnen in der Schweiz, die auch in Deutschland und Österreich rumgereicht wird, weil sie so gute Medienkontakte hat von nicht denkenden Menschen, die das dann gerne in die Öffentlichkeit posaunen. Das wird genau, diese Position wird ja vertreten. Also eben Genitalverstümmelung ist in diesem Zusammenhang eine kulturelle Praxis. Und es ist ein weißes Vorurteil, wenn irgendwer behauptet, dass Genitalverstümmelung tatsächlich eine barbarische Folterpraxis ist, die nie und nimmer an Frauen vollzogen werden kann. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Genauso wird argumentiert, wenn eben Genitalverstümmelung oder bei Vergewaltigungen, Witwenverbrennung, die Briten verboten haben in Indien, als sie Indien kolonialisiert haben. Das wird ja jetzt von den Postkolonialen so dargestellt, dass das eine White Supremacy, eine weiße Oberschichtsentscheidung war, weil das ja in der kulturellen Authentizität durchaus einer freiheitlichen Praxis der jeweiligen Kulturen entsprach.
Und man tut den Frauen, die man verbrennt, was Gutes, weil sie könnten ohne die Männer gar nicht mehr leben.
Genau.
Weißt du, dass Hedwig Dohm darüber 1878 darüber einen Aufsatz geschrieben hat? Und genau das, genau gegen diese Scheiß- Argumente
man,
angegangen ist.
Man wird,
und gesagt
man wird
hat,
so,
hallo,
also Frau wird so jetzt? Wahnsinnig, wenn du das. Oh, wunderbar.
Das
also, wenn du den Artikel noch findest von Hedwig Dohm, also Walking Library on
Friedrich
Two Legs.
Friedrich Nietzsche hat so argumentiert, ne? Friedrich Nietzsche hat so argumentiert.
Oh, habe ich völlig verdrängt. Ja, ich sage ja, also der ganze Wahnsinn von damals wurde dann in unsere Universität.
Ist alles alte Kacke. Aber darf ich, weißt du, es ist so großartig. Wir schließen uns zusammen. Wir haben keine Ahnung, was wir gegenseitig auf dem Zettel haben. Ich will es nochmal betonen. Regula Stempfli kennt die Zitate, die ich ihr jeweils hinrotze, nicht vorher.
Ja, genau.
Und dann schaffen wir es, einen Bogen zu machen mit unserem Gespräch. Ich möchte sagen, ich plädiere dafür. Liebe Verdi-Gewerkschaft, liebe SPD, beschäftigt euch mit eurer Geschichte und euren Werten und Grundsätzen. Und wenn ihr das verstanden habt, könnt ihr nicht so argumentieren, wie ihr es jetzt macht.
Ja.
Und dann muss, wir haben ja eine historische Chance, ne? Und ich bin eine unverbesserliche Optimistin, unverbesserlich. Ich sehe immer noch die Chance, dass
sie
diese
zu Vernunft
Koalition,
kommen.
Die jetzt kommt, sich vielleicht, ich sehe ganz viele, was die echt, wo die falsch abbiegen, aber ich sehe die historische Chance, dass wir das nordische Modell einführen und das
ist
das
wichtig.
Bordell, das große Bordell Deutschland schließen.
Genau,
das
ich glaube,
eine historische Chance.
Genau, und da hast du so recht, Isabel Rohrer, und ich finde, das sollte das allweisende Thema werden in den öffentlichen politischen Diskussionen, nämlich die Einführung des nordischen Modells. Weil mit der Einführung des nordischen Modells ändern wir alles.
Alles.
Wirklich, alles. Die ganze Migration wird auch so ganz anders diskutiert. Die Sklavinnenarbeit von Frauen wird ganz anders diskutiert. Und wir können im Kern diese ideologische neue Sprechakt-Totalitarismen mit denen aufräumen. Und das wäre wahnsinnig, auch mit der Gewalt, mit der strukturellen Sprechaktgewalt von den, die sich selber links nennen oder progressiv, von den NGOs, mit dem könnten wir aufräumen.
Ja, wir
und das wäre wahnsinnig wichtig. Und es ist kein Thema in den öffentlich-rechtlichen Medien oder in den Medien überhaupt.
Überhaupt. Also jetzt, ich liebe ja nun Politik und ich finde es wahnsinnig spannend, was man auch so hört im politischen Berlin. Und es werden ja jetzt schon Jobs verhandelt und Kandidatinnen und wenige Kandidatinnen und viele Kandidaten besprochen und wer könnte das und so. Interessanterweise in diesen ganzen Hintergrundgesprächen, von die viele Polit-Podcasts ja bieten. Ja, ich habe in der letzten Woche Podcasts gehört, auch wenn ich bei der letzten Woche gesagt habe, ich tue das nicht. Tue ich aber in Ausnahmefällen. Ist mir aufgefallen, dass das zukünftige Ministerium, was für Gedöns zuständig ist, nein, also das zuständige Frauen- und Familienministerium, das spielt überhaupt keine Rolle. Null.
Auch ja, es AG, heißt auch so saublöd, oder? Die Frau- und Familienministerium, da schalte ich auch ab, oder?
Das ist ja nicht, das müsste ja nicht so sein. Eine neue Koalition könnte das ja könnte
Gleichstellung,
das ja
es heißt das Gleichstellungsministerium. Punkt.
Ich habe ich finde es schon wichtig, dass Frauen vorkommen.
Ja, also Frauen und Gleichstellungsministerium.
Es hat keine Relevanz. Es hat im Journalismus keine Relevanz, in der Berichterstattung keine Relevanz und innerhalb der Politik hat es auch keine
Relevanz. Weißt du wieso? Weil die Frau ist eine politische Tatsache. Sie wird aber auf Parteienebene als Projekt behandelt. Dabei ist Frausein kein Projekt. Leute, nicht für Männer, nicht für Sprechakt, Transaktivisten, nicht für die AfD, die irgendwie Hausfrau und Mutter und weiß ich was rumschreien. Frauen sind kein Projekt, sehr verehrte Damen und Herren, sie sind politische Realität. Und weil sie politische Realität sind, werden sie als Projekte behandelt. Und deshalb haben wir die ganze politische Diskussion und mediale Diskussion nicht anhand von der Realität von Frauen als Frauen, sondern immer nur in bloody Projektsprache. Also es ist wie beschriftet, oder wir werden, also alle Menschen werden beschriftet in den Gesellschaften, aber Frauen werden einfach immer nur als Bild, Projekt und als Schrift behandelt. Deshalb auch die ganzen neuen sprachlichen Vorschläge. Und dabei geht es um Frauen als Frauen. Und genau das teilen sie mit den Schwarzen. Die werden auch nie als Schwarze, also quasi als reale Vielfalt angeschaut, sondern immer nur als Projekt und Sprechakte behandelt und müssen sich behandeln lassen. I am fed up with being treated oder kuratiert. Deshalb sage ich, diese ganze Kunstmist, der sich überspült auf die politischen Referenzen, der hat sich jetzt absolut überspült eben auf uns Personen. Und das ist mir jetzt auch nur in den Sinn gekommen durch unser Gespräch. Aber es ist großartig. Es ist echt ein großartiger Gedanke, dass die ganze Gleichstellung und die Frauen als Frauen immer nur als Bilder, Sprachbubbles und Projekte behandelt werden und nicht als biologische, reale und politische Tatsache. Mhm. Und deshalb werden wir nicht im medialen Diskurs erwähnt. Wunderbar. Du bist schon weiter.
Geht so.
Nein, es ist natürlich nicht wunderbar. Es ist nicht wunderbar, aber wunderbar ist für mich immer, wenn ich realisiere, why does this happen? Oder? Mhm. Also das finde ich schon wichtig, weil dann können wir es auch verändern. Also deshalb, Frauen sind Realität und wir brauchen 51% Frauen.
Ja, überall. Und wir sind gerade Verhandlungsmasse, wenn du es so siehst. Ja. Ne? Also es gibt jetzt irgendwie ein Dokument von 160 Seiten, davon ist ein Viertel nicht geeint, ne? Die Forderung der zukünftigen Koalition, darüber wird jetzt gerade verhandelt. Mhm. Morgen am Montag geht es weiter auf Parteispitzenebene. Und es ist schon so, ne? Also Verhandlungen sind, mir ist das wichtig, gut, dann kriegst du das, ich kriege das. Aha. Und das ist wenn es um so grundsätzliche Belange von Frauen und Mädchen geht, die die ganze Gesellschaft betreffen.
Ja,
also,
genau.
Ich finde das grundlegend.
Die betreffen die ganze Gesellschaft,
wenn,
nicht die, die.
Wenn sich die Situation der Prostitution in Deutschland endlich menschlich gestaltet, ne, und das Bordell geschlossen wird, dann verändert das Mädchen und Jungs und ihr Aufwachsen und ihr Bild
absolut.
Von Gesellschaft.
Absolut.
Und ihr Selbstbewusstsein auch. Mhm.
Und gleichzeitig mit der Schließung von Pornhub. Also das gibt dann die gleiche Bewegung. Und da möchte ich auf die USA hinweisen. Wir haben in Deutschland und in Europa null nada niente Frauenbewegung. Und zwar eine Frauenbewegung wie in den USA, eben Make America Healthy Again, da habe ich schon davon erzählt, MAHA, die stark untereinander vernetzt sind, die eben auch eine absolute Wut haben gegen diese ganzen neuen Sprechaktideologien. Und deshalb quasi Trump als Feminist anschauen. So wie wir heute CDU, CSU mit der Forderung nach dem nordischen Modell als feministische Partei darstellen müssen. Was ja wirklich ein Wahnsinn ist angesichts meiner Erfahrung oder mit der CDU, CSU. Aber ich finde es ganz wichtig, das zu sehen und diesen Widerspruch von den selbsternannten Frauenrechtlern auf der Linke, diesen Widerspruch zu zeigen, dass ausgerechnet Frauen sich an Kräfte orientieren müssen und organisieren müssen, die immer als ganz, ganz klassisch frauenfeindliche Parteien, Verbände und Personen galten. Oder? Also, und in den USA gibt es eben Make America Healthy Again als Frauenbewegung, dann gibt es die von den Medien viel zu hochgejubelten Tradwives, also in der Kritik.
Als Frauenbewegung?
Als Frauenbewegung, ja, natürlich. Einfach, dass Frauen für sich auch die Freiheit nehmen. Also ich finde es total, es ist nicht wichtig, diese Tradwives-Geschichte, die wird aber in Europa gehandelt, während die ganzen USA nur von Tradwives bevölkert. Das ist ein völliger Wahnsinn. Das ist der Tumblr-Mist. Das ist diese Linke, das ist, wenn eine Minderheit so laut schreit und sich in den Medien verkaufen lässt, wird sie aufgebläht dabei, spielt sie in den Podcasts, die ich höre, absolut null, keine Rolle, sondern wichtiger ist, viel, viel wichtiger, neben der Make America Healthy Again als Frauenbewegung, ist natürlich die Frauenbewegung rund um Frauen im Sport. Also die sind unglaublich woke, also eben Woke-Aktivismus gegen Frauenrechte, der Fall von Riley Gaines in der Sportpolitik, und da sehen wir eine 75-prozentige Unterstützung, sowohl innerhalb der Demokraten als auch der Trumpianer, bei denen ist es noch höher, für Frauen im Sport, und zwar exklusiv für Frauen im Sport, und zwar auf allen Ebenen. Die sind am Aufräumen innerhalb der Schulklassen, und die Linken behaupten immer noch, ja, das waren ja nur ein paar Fälle. Nein, wir sehen jetzt, dass im Kindergarten, Primarschule und dann auch unter Teenagern, dass x Mädchen massiv verletzt wurden, weil die selbst ernannten Mädchen sie halb tot geprügelt haben. Oder weil sie sie gezwungen haben, als Teenager sich vor ihnen auszuziehen. All diese Geschichten spülen jetzt hoch. Und das hat die Frauen in den USA massiv mobilisiert. Und über das wird hier zu lange überhaupt nicht geredet.
Überhaupt nicht. Aber das ist diese Schubladisierung. Ich hatte wirklich Spaß. Doch, ich hatte Spaß. Ich habe mir die Berichterstattung auch angehört über diesen unfassbaren Skandal, den sich die Trump-Administration geleistet hat, indem sie einen Journalismus, also aus Blödheit hat der Sicherheitsberater der US-Regierung eine eigene Gruppe, eine eigene Signalgruppe zusammengestellt. Normalerweise alle diese Leute haben zig Beschäftigte und werden abgeschottet, ne, und werden organisiert. Aber der setzt sich hin, ich sehe das richtig vor mir, wie er sich hinsetzt hinter seinen riesengroßen Schreibtisch und denkt, ach, ich mache mal eine Signalgruppe.
Das war der Waltz, genau.
Und macht dann das Häkchen beim Chefredakteur vom The Atlantic, der
ausgerechnet einer der größten Anti-Trumpisten, den es gibt. Wirklich, ja. Entschuldigung.
Und ja. Dieses, also das, das ist ein Riesenskandal, ne? Und unfassbar, dass sowas passiert. Mhm.
Weißt
und
du,
sie
was
haben
auch
wahnsinnig Glück, dass ja. das bei diesem Thema, ehrlich, Houthi passiert ist und nicht bei etwas, was eine weit höhere Relevanz hat.
Genau, Iran-Pläne also ja. zum Beispiel. Also ich denke, beim Mossad werden ganz viele Menschen jetzt sehr nervös und werden wahrscheinlich die Amerikaner überhaupt zu nichts mehr informieren. Also ich würde das, wenn ich bei Mossad tätig wäre, weil diese grassierende Inkompetenz der Konservativen, der Trump-Administration, die war schon bei Trump 1.0 feststellbar und die hat sich wirklich völlig manifestiert in Trump 2.0. Ich habe zwei Hearings, jeweils 3 Stunden, wie ein Krimi verfolgt, eben dieses Hearing zu dem Leak oder Signal Gate, wie es heißt, in Analogie zu Watergate. Es gab auch ganz lustige Memes, oder? Also Nixon würde direkt die Journalisten informieren über den Einbruch bei den demokratischen Headquarters,
ach,
Zweckmanipulation.
So. Ja, das und ist das Wort. Hearings im Kongress oder wo waren dann?
Ja, okay.
Das geht ganz schön flott.
Das also, ist scharf, ja, die Problem haben das am nächsten Tag, ja, ich finde, deshalb habe ich auch allen getwittert, ihr, die immer sagt, die amerikanische Demokratie funktioniert nicht, nein, also das sind ganz harte Bandagen und meine hochverehrte Tulsi Gabbard hat total versagt und da komme ich, also neben dem, dass sie völlig inkompetent sind, weil irgendwer hätte das nämlich sehen müssen. Also ich behaupte, Isabel Rohner und Regula Stempfli hätten das gemerkt.
Unterschiedlichen Gründen.
Weil
du so viel mit ja. den Tools arbeitest, genau. Ich, weil ich so wenig mit diesen Tools
arbeite. Ja, genau.
Tools
genau. Einfach weil man genau, es ist genau, das ist es. Und Tulsi Gabbard hat mich
ich
deshalb
hasse
auch...
diese Gruppen, ne? WhatsApp-Gruppen, ja, ja. Signalgruppen. Lass mich doch, ruf mich doch an, wenn ihr was wollt.
Genau. Bist du wirklich sehr altmodisch, ne? Ich ja. liebe sie. Egal, Tulsi Gabbard hat mich deshalb, also nicht nur sie, aber einfach, weil ich so Fan war von ihr, wegen Edward Snowden und Julian Assange, also unseren gemeinsamen Aktionen, wo wir uns auch mal sicher unterhalten können, weshalb ich das nicht hätte tun sollen. Egal, Tulsi Gabbard hat mich deshalb auch enttäuscht und die ganze inkompetente Trump-Truppe, dass sie sich nicht entschuldigt haben. Dass sie nicht einfach dazu stehen und sagen, yes, we totally screwed up, also wir haben völlig versagt, wir entschuldigen uns vor dem amerikanischen Volk, wir ziehen Konsequenzen, irgendein Kopf muss rollen. Ein Kopf muss rollen, sorry, das ist so, weil sie sonst die Glaubwürdigkeit völlig verlieren in ihren Statements gegenüber den sehr richtigen Attacken gegen die Hillary Clinton-E-Mails oder der Hunter Biden-Laptop, der die Korruption der Biden-Familie gezeigt haben. Das waren ja alles ganz wichtige Attacken der Republikaner gegen die Demokraten, die nicht verfolgt wurden oder von Staates wegen. Und jetzt sich so eine totale Inkompetenz zu leisten und nicht dahin zu stehen und zu sagen, okay, we take our consequences, irgendein Kopf muss rollen, wir entschuldigen uns wahnsinnig, es wird nie mehr passieren, das hat mich schon wahnsinnig enttäuscht.
Und weißt du, jetzt mache ich wieder den Bogen zum Eingangszitat, was ja genau das auch anspricht. Also die Problematik, dann hast du eine Partei oder in diesem Fall eine Regierung. Das heißt, du bist innerhalb einer, jetzt hätte ich fast Marmeladenglas gesagt, also innerhalb einer Gruppe, für die du auch verantwortlich bist in deiner externen Kommunikation.
Yes.
Und das führt dazu, dass diese Gruppe eine Normung ausübt auf dich und potenziell auch Rückgrate sprengt. Mhm. Also dass Leute plötzlich, wie jetzt in diesem Fall Gabbard, auftreten, so wie man die nicht kennt. Weil sie halt für diese ganze Regierung spricht und verantwortlich gemacht wird.
Furchtbar.
Wo es viel stärker wäre, aber das ist eben auch wirklich schwierig, ne? Nicht dieses Strebertum, nannten es Augsburg und Heimann, zu machen,
genau,
sondern
genau.
Die, das Aufrechte, nicht das Strebertum, oh, unsere aktuelle SPD-Parteispitze ist gegen das nordische Modell und kickt das aus der Koalitionsverhandlung, sondern zu also sagen, nein, hallo,
wir haben genau, das auf unsere europäischer Fraktion Ebene ist falsch, genau, unsere Fraktion ist falsch, unser Parteivorstand ist falsch, alle Delegierten, die dort in diesem Papier oder in dieser Arbeitsgruppe sind, sind falsch. Geht gar nicht, Leute, dreht zurück, schämt euch, macht irgendwas anderes, but get out of our way, oder? Also so, und das müssten die Frauen machen. Weil nachher zu weinen und zu sagen, ja, wir haben das ja versucht.
Und wir brauchen mehr Gewaltschutz.
Macht mich wahnsinnig.
Oh, bitte, wir brauchen
ja,
mehr Gewaltschutz.
Genau.
Hallo,
oh.
Das Riesenfeld der Gewalt ist die Prostitution in Deutschland.
Genau, und ich hasse es, aber ich weiß, alle Frauen sagen mir immer, es gibt natürlich keine Frau so wie du, es gibt niemand, der so mutig ist wie du, bla 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 bla. Ich finde, Frauen sind wahnsinnig mutig. Sie müssen nicht als Einzelkämpferinnen, nie. Schließt euch zusammen, lasst Frauen sprechen beispielsweise, oder was ist eine Frau, organisiert euch. Ja, Frauenheldinnen, also es gibt ganz, und eben seid laut, nicht als Einzelne, sondern in der Gruppe und vor allem in den Medien, Journalistinnen. Was macht ihr da eigentlich? Wisst ihr nicht, dass ihr nie und nimmer, wenn ihr zwischen 20 und 40 seid, ihr werdet nie eine Karriere machen in den Chefredaktionen, in irgendwelchen großen Medien, nie. Ich sag euch das vorher. Wenn ihr meint, durch Anpassung an Sexarbeit, an Wokeism, an Transism, an blablabla, und wenn ihr gegen Frauen im Sport seid, ihr werdet nie Karrieren machen, obwohl ihr euch die ganze Zeit angepasst habt an einen Mainstream, der euch progressiv diente. Ihr werdet es nie schaffen. Ihr werdet es nur dann schaffen, wenn ihr tatsächlich zu euch als Frau steht. Und da kann ich nur die Biografie, ein tolles Interview empfehlen mit Megyn Kelly, die 2-0 Trump unterstützt hat, die bei Trump 1-0 wahnsinnig attackiert wurde von Trump. Also wirklich die ehemalige Fox-Moderatorin, es gibt einen tollen Film
sehr
dazu.
Sehr bekannte Moderatorin in den USA.
Ja, also unglaublich prominent. Sie beschreibt diesen Weg im Interview, weshalb sie dann Trump 2-0 endorsed hat, also unterstützt hat. Die ist unfassbar gescheit, unfassbar schön, und die hat eine grandiose Karriere hingelegt nach einer derartigen Zerstörung durch Fox, dann NBC, wo sie gearbeitet hat, und Trump, oder? Sie hat eine derart starke Karriere dargelegt, und zwar vor allem auf zwei Issues, ist eben Women in Sports for the girls and the women, also Frauen im Sport für die Mädchen und die Frauen, und gegen die ganze neue Sprechaktdefinition. Und dieses Interview ist deshalb so spannend, weil es hier eine Frau ist, die ist im rechten Spektrum, die war, ist Kind von Demokraten, eine hochrangige Juristin und rechtskonservativ, und dann trotzdem total eine Frauenrechtlerin. Und ich finde diese Kombination enorm spannend. Ich finde es auch spannend, wenn du eine Frau hast, die über die Konflikte, die sie alles mit den Typen hatten und den Institutionen, die sie wirklich fertig machen wollten, wie sie darüber reflektiert und wie sie mit diesen Institutionen und Typen wieder verhandeln kann. Also wie quasi die Jungs unter sich, wie ich immer sage, oder? Also Männer können sich anschreien, hassen, aber die gehen dann irgendwann wieder mal ein Bier trinken, und bei Frauen ist es ja ein Todesurteil, oder? Wenn du mal eine Frau wütend gemacht hast. Und das finde ich spannend, das möchte ich verlinken. Das wollte ich
ja
noch bringen.
Super.
Das ist ein Punkt, und noch schnell gerne ein Begriff, den ich bringen möchte, der total daneben ist. Die Grünen, habe ich heute gerade kurz vor der Die Podcasting gelesen, schlagen jetzt einen Freiheitsdienst vor. Und die Medien kolportieren diesen Begriff ohne Fragezeichen. Und da flipp ich aus.
Freiheitsdienst anstelle von
Wehrdienst
oder?
Genau, Wehrdienst, Bürgerschaftsdienst, was immer.
Zivildienst.
Freiheitsdienst.
Das klingt
so
wie Nordkorea.
Ja, stalinistischen Begriff. Freiheit und Dienst gehen nicht zusammen. Sehr verehrte Damen und Herren, habt's euch ins Hirn geschissen, Journalisten. Ja. Ehrlich, Freiheitsdienst, ihr spinnt. Also nicht nur die Grünen, dass die spinnen, das ist mittlerweile offensichtlich Konsens, aber dass Medien dies eins zu eins übernehmen und dann irgendwelche klugen Sätze dazu sagen, muss ich irgendwie sagen, what the fuck? Wo seid ihr zur Schule gegangen? Welche Universitäten habt ihr besucht? Seid ihr eigentlich völlig irre? Freiheitsdienst, das ist echt SED lässt grüßen. Freiheit und Dienst geht nicht zusammen.
Oh mein Gott.
Nennen wir es doch, wie es ist. Es ist eine Wehrpflicht, Zivildienst, whatever. It's a Dienst. Und da machen wir auch einen Dienst. Da können wir nämlich auch dagegen sein, wenn es ein Dienst ist, weil wir keinen Bock haben oder weil es nicht bezahlt ist oder was auch immer. Da haben wir eine politische Diskussion. Aber wir machen
gegen
doch nicht die Freiheit zu
tun. Dann kommen mir noch zwei Dinge in den Sinn, ganz, ganz kurz. Die University of Sussex muss fast 700.000 Euro, 585.000 Pfund bezahlen, weil sie gegen die Meinungsfreiheit und die akademische Freiheit agiert hat, beziehungsweise Meinungsfreiheit und akademische Freiheit nicht garantiert hat auf ihrem Campus aufgrund ihrer Vorgaben, wie die Lehrenden und die Studis mit Transpersonen und non-binären Personen umzugehen haben. Also ein irre interessanter Prozess, der gerade läuft in den Staaten. Wir werden es verlinken. Mhm. Zweite gute News zum
Weil
Thema.
Wir haben natürlich über SRF und ARD überhaupt nichts gehört. Wir haben aber gehört, dass diese Transfeindin Kathleen Stock jetzt von der Universität ging. Das haben wir ja erfahren. Wir erfahren aber nicht, dass jetzt die University of Sussex wahnsinnig viel Geld bezahlen muss, weil sie die Wissenschaftsfreiheit nicht aufrechterhalten hat. Übrigens, Kathleen Stock kriegt leider das Geld nicht. Ich wäre ja natürlich dafür, dass sie eine Zivilklage gegen die Universität macht, weil ihr das Geld eigentlich gehört. Weil ihre Karriere wurde zerstört durch Transaktivismus und die Zerstörung, totalitäre Zerstörung der Wissenschaftsfreiheit und der Meinungsäußerungsfreiheit.
Zweiter Punkt. Der Dachverband aller nationalen Sportverbände für Leichtathletik, World Athletic, führt den einmaligen Wangenabstrich-Test wieder ein. Den gab es schon mal bis Anfang der 2000er. Jetzt hat Seb Coe, der Präsident von World Athletics, bekannt gegeben, dass sie das wieder einführen. Das ist eine super gute Sache, weil ist eine Sache von 3 Sekunden kleiner Wangenabstrich einmal in der Karriere aller Athletinnen, die in der Frauenkategorie in Leichtathletik weltweit starten wollen. Bäm, und gewährleistet sicheren und fairen Sport für Frauen. Das ist richtig gut.
Vielen Dank für diese sehr positive Mitteilungen und Nachrichten. Und deshalb sage ich, dass der Begriff Gendergerechtigkeit wieder neu gedacht, schon längst neu gedacht wird mit der Gleichstellung. Und zwar biorealistisch und eindeutig pro Frau. Und ich finde, das wäre eine öffentliche Debatte auch wert.
In diesem Sinn, auf das Gute in der Welt.
Auf die Frauen.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.